Fantastische Pfoten, der Hunde-Podcast mit dem Wow. Präsentiert von Zoo Plus, die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Fantastische Pfoten, der Hunde-Podcast mit dem Wow. Ich bin Andrea Sawatzki und heute sprechen wir über ein Phänomen, das viele von euch sicher schon aus den sozialen Medien kennen. Und zwar die Petfluencer. Das Wort setzt sich zusammen aus dem englischen Begriff Pet, also Haustier, und Influencer. Es bezeichnet die Menschen, die auf ihren sozialen Plattformen hauptsächlich Inhalte von ihren Haustieren hochladen und damit auch Geld verdienen. Dieses Phänomen kommt ursprünglich aus den USA. Dort war 2012 eines der ersten viralen Haustiere die Katze Grumpy Cat. Sie wurde durch ihren mürrischen Gesichtsausdruck zum absoluten Internetphänomen, mit Millionen Aufrufen auf YouTube und Instagram. Am Ende ihres Lebens hatte sie eine Website mit über 1000 Fanartikeln, dazu ein Buch, ein Computerspiel und einen Film. Viele Haustierhalter haben sich inzwischen von Grumpy Cat inspirieren lassen, auch hier in Deutschland. Wer regelmäßig auf Instagram unterwegs ist, bemerkt bestimmt, dass es immer mehr Kanäle mit Katzen, Hunden und anderen Tieren gibt. Im Interview spreche ich heute mit einer dieser Petfluencerinnen, und zwar mit Nicole Lehnhardt. Vielleicht kennt ihr sie und ihren Hund Milo von dem Account Verwolft. Mit ihr spreche ich später über ihre Arbeit und vor allem über die Frage, wie wir erkennen können, ob es den Tieren, die wir in diesen Videos und Fotos sehen, auch wirklich gut geht. Das Tierwohl wird nämlich manchmal für die Klicks hinten angestellt. Was das für die Tiere bedeuten kann, das wollen wir uns jetzt mal angucken. In einer Geschichte von Doug the Pug, einem Mops, dessen YouTube-Account über 600.000 Follower hat.
Doug, Doug, wach auf. Heute ist dein Geburtstag. Doug, guck mal, was ich hier habe. Ich habe hier ein Geschenk für dich.
Was ist denn jetzt los? Mach doch noch Nickerchen. Und was ist das? Ein riesiges, fälliges Etwas. Soll das etwa ein neues Spielzeug sein? Au! Warum drückst du mir das ins Gesicht? Ich will jetzt nicht spielen. Leslie ist ganz aufgedreht. Sie redet wieder in ihre kleine Maschine. Ich höre nur Party, Party, Party. Was ist das? Ah, jetzt endlich legt sie es weg und geht ins Wohnzimmer. Hä? Was sind das für große, seltsame Dinger, die da an der Decke schweben? Das ist richtig unheimlich. Die sind ja viel größer als ich. Überall riecht es auch nach Ästen. Leslie stellt ganz viele Leckerlis überall hin. Aber ich darf nichts davon haben. Oh, wer ist denn das? Besuch? So viele Zweibeiner und andere Hunde. Die kommen alle rein. Warum sind denn alle so laut? So aufgedreht? Oh, es werden immer mehr. Die ganze Wohnung ist voll. Ich will meine Ruhe haben. Alle kommen zu mir und fassen mich an. Und ich höre immer wieder nur Party, Party, Party. Was ist denn jetzt los? Was macht denn ein Schwein in unserem Haus? Träume ich? Nein, da läuft wirklich ein echtes Schwein durch unsere Wohnung. Die sind ja alle komplett verrückt. Ich verkrümel mich lieber schnell auf die kleine Bank hinten in der Ecke. Oh nein, hier oben ist es auch nicht besser. Alle kommen zu mir gerannt. Ihr sollt mich in Ruhe lassen. Oh, Leslie, lass mich los. Warum nimmst du mich denn jetzt hoch? Siehst du nicht, dass mir das alles zu viel wird? Es sind definitiv alle verrückt geworden. Was ist das heute? Auf dem Tisch liegt ein ganz großes Leckerli. Aber was macht denn das Feuer da drauf? Oh, Leslie, geh doch weg davon. Oh, das ist mir zu nah. Endlich darf ich runter. Am Boden ist es aber auch nicht viel besser. Überall sind Hunde, die mich beschnuppern und ganz viele Menschenbeine. Oh, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Ich glaube, Party bedeutet in Menschensprache Albtraum.
Ihr habt Fragen zur Haltung eurer eigenen Hundehelden? Dann guckt gern im Zoo Plus Magazin vorbei. Hier seid ihr immer gut informiert. Der Link steht in den Shownotes. Zoo Plus, weil wir Tiere genauso lieben wie du.
Diese Geschichte beschreibt ein echtes Video auf dem YouTube-Kanal Doug the Pug. Es hat über 1 Million Aufrufe. Übrigens kommt da wirklich ein Schwein vor. Es trägt eine bunte Jacke und eine Glitzerschleife am Kopf und wird in einem Kinderwagen ins Wohnzimmer geschoben. Nach der Szene, in der der gestresste Doug in Richtung der Kerzen auf seinem Geburtstagskuchen gehalten wird, erscheint ein Schriftzug, auf dem steht »Bester Geburtstag aller Zeiten«. Ob Doug das auch so empfunden hat, ist fraglich. Die Kommentare unter dem Video sind ausschließlich positiv. Menschen schreiben, wie süß sie Doug finden. Einer schreibt sogar, dass er durch das Video auch eine riesige Geburtstagsparty für seinen eigenen Hund veranstalten möchte. Dabei sehen Tierschutzorganisationen wie PETA solche Videos sehr kritisch. Speziell, wenn Tiere in Situationen gebracht werden, in denen sie Angst haben, extrem gestresst wirken oder in enge Kostüme gezwängt werden. Das ist laut PETA absolut nicht artgerecht. Aber ehrlich gesagt brauche ich dazu auch nicht PETA, das weiß ich auch selbst als Hundebesitzer. Bisher gibt es in Deutschland für Petfluencer keine gesetzlichen Regelungen, die über das allgemeine Tierschutzgesetz hinausgehen würden. Darin steht: Es ist verboten, ein Tier zu einer Filmaufnahme, Schaustellung, Werbung oder ähnlichen Veranstaltung heranzuziehen, sofern damit Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wo die Schmerzen, das Leiden oder die Schäden anfangen. Und das wird von diesem Gesetz nicht weiter definiert. Das bedeutet, alles, was keine offensichtliche Tierquälerei ist, ist erlaubt und darf auch auf Social Media geteilt werden. Mit der Petfluencerin Nicole Lehnhardt spreche ich gleich darüber, wie sie in ihrem Job darauf achtet, dass es ihren Tieren jederzeit gut geht. Vorher kommt aber noch unser Wow der Woche.
Das Wow der Woche.
Willow, der Wolfshund der amerikanischen Petfluencerin Courtney, wurde 2018 tragischerweise von einem Auto überfahren. Trotzdem postet sie ein Jahr später wieder Fotos auf dem gleichen Account von einem Hund, der ganz genauso aussieht. Das geht, weil sie bei der amerikanischen Firma WireGen Pets einen Klon von Willow bestellt hat. Die Firma hat sich darauf spezialisiert, exakte genetische Kopien von Haustieren zu erstellen. Das kostet bis zu $85.000. Courtney sagt, sie habe das gemacht, um über den Verlust von Willow hinwegzukommen. Trotzdem verdient sie weiterhin ihr Geld mit ihrem Instagram-Account und dem neuen Hund Phoenix. WireGen Pets richtet sich in ihrem Marketing ganz explizit an Petfluencer, die durch den Verlust ihres Haustiers auch ihren Job verlieren könnten. Das Unternehmen möchte sich nicht dazu äußern, wie viele Petfluencer inzwischen Zellen ihrer Tiere dort abgegeben haben. Die Firma empfiehlt, die Tiere schon klonen zu lassen, wenn der ursprüngliche Hund noch lebt. So könne er dann im Falle des Todes einfach ausgetauscht werden. Es ist allerdings relativ unwahrscheinlich, dass sich dieser Trend in naher Zukunft hier in Deutschland verbreiten wird. Denn laut dem deutschen Tierschutzgesetz ist das Klonen von Haustieren verboten. Das gilt übrigens für ganz Europa. Bei mir ist jetzt Nicole Lehnhardt zu Gast. Sie ist schon lange auf Social Media unterwegs. Zuerst hatte sie einen Fitness- und Lifestyle-Account. Aber seit sie ihren Eurasia-Mischling Milo hat, ist sie seit 2019 hauptberufliche Petfluencerin. Vielleicht kennt ihr ja ihren Account Verwolft auf Instagram. Da postet sie regelmäßig Bilder und Videos von Milo und ihren 2 Katzen. Mit seinem langen grauen Fell sieht Milo wirklich aus wie ein Wolf, daher der Name des Accounts. Inzwischen gibt Nicole ihr Wissen auch weiter und coacht Menschen, die gerne Petfluencer werden möchten. Hallo liebe Nicole, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hallo Andrea, es freut mich sehr, dass ich heute auch dabei sein darf.
Nicole, du bist hauptberufliche Petfluencerin. Diese Bewegung kommt aus den USA. Da hat man damit angefangen, hauptberuflich mit seinen Tieren auf Social Media Geld zu verdienen. Würdest du sagen, dass dieser Trend inzwischen bei uns in Deutschland so richtig angekommen ist?
Also ich würde durchaus sagen, dass der Trend in Deutschland genauso angekommen ist. Einfach dadurch, dass es jetzt viele Menschen gibt, die extra einen Social-Media-Account für ihre Haustiere erstellen, mit dem Ziel, Geld zu verdienen. Und das ist ja das, was es in den USA auch gibt. Klar, es unterscheidet sich, aber das liegt natürlich auch einfach daran, dass unsere Länder jetzt nicht so gut miteinander vergleichbar sind. Man merkt einfach, dass es immer, immer mehr Accounts gibt. Also ich sag mal, wo ich angefangen habe, da waren das vielleicht 20 deutsche Accounts, die ich dir nennen konnte. Inzwischen sind das wahrscheinlich 2000, so wahrscheinlich noch mehr im größeren Bereich. Und ich kenne einfach die alle nicht mehr. Es gibt viel, viel mehr Content. Das ist viel normaler. Es gibt Challenges, es gibt Rants. Das gab's damals alles noch nicht.
Ja, das stimmt. Es ist inzwischen extrem auffällig, wie Instagram durch diese Haustier-Accounts geflutet wird, sozusagen. Ab einer gewissen Größe machen das ja einige dann auch hauptberuflich. Wovon lebt man dann da? Ich meine, das ist vermutlich hauptsächlich eine Kooperation mit Werbepartnern, oder?
Also es ist ja so, seit so 2023 ist auch UGC, das bedeutet User-Generated Content, ein sehr, sehr großes Thema. Weil zum Beispiel auf TikTok Werbung zu schalten super günstig ist, vor allem im Vergleich zu Instagram. Das heißt, man kann heutzutage mit Instagram oder generell Social Media Geld verdienen. A, durch klassische Produktkooperationen, Platzierungen, also dass ich auf meinem eigenen Kanal Werbung schalte, einen Post hochlade oder ein Video, aber auch, dass ich diesen Content erstelle und das Unternehmen, das A, bei sich selber als organischen Content hochlädt oder B für Werbeanzeigen in Social Media oder sowas nutzt. Also man muss nicht zwingend selber Werbung hochladen, sondern kann sich da so entscheiden. Und ich bin immer ein Fan davon, möglichst breit streuen. Dann macht's auch nichts, wenn irgendwas mal wegfällt. Dann hat man immer noch die anderen Standbeine.
Du postest ja im Grunde genommen jeden Tag irgendwas. Eine Story oder ein Foto und ein Video. Wie sieht denn da dein Alltag aus? Also du musst ja diesen ganzen Content produzieren. Wie viel Zeit nimmt das reine Fotografieren und das Drehen überhaupt in deinem Leben ein?
Also generell kann man sagen, das, was man auf Instagram oder TikTok oder wo auch immer dann sieht, ne, das nimmt die wenigste Zeit in Anspruch. Also ich sag mal, ich würde sagen, im Durchschnitt 3-mal im Monat ungefähr fotografieren oder halt Content produzieren. Generell, klar, so Stories oder sowas läuft ja nebenher, aber wirklich die Fotos und die Videos für Reels etc., das mache ich vielleicht 3-mal im Monat. Im Sommer nicht mal. Und hauptsächlich ist natürlich ganz viel immer hinter der Kamera. A, muss man sich die Settings überlegen oder bei Videos, was halt immer, immer mehr gefragt ist, musst du konkret Skripte schreiben, überlegen, was drehst du wo, wie, wann. Und ja, das nimmt natürlich viel in Anspruch. Dann auch generell erstmal E-Mails schreiben, also dann die Kooperationsanfragen beantworten, verhandeln, dann die ganzen Sachen schneiden, bearbeiten, vertonen etc. Also wenn man so ein Feed betrachtet, denkt man so, oh mein Gott, wie viele verschiedene Locations etc. Aber man guckt dann natürlich als Tierhalter im Vorfeld schon nach, okay, an welcher Location kann ich ungefähr eine Stunde spazieren gehen, habe aber 3 oder 4 verschiedene Perspektiven, die halt aussehen, als wären es von 4 verschiedenen Tagen. Also selbstverständlich, wenn ich selber auf Fotos mit draufgehe, ich habe immer Ersatzpullover und sowas dabei. Also ich ziehe mich da halt dann auch für jedes Setting einmal um. Und man denkt das gar nicht, aber so in einem Spaziergang von einer Stunde de facto fotografiert man vielleicht, ich sag mal, 4x5 Minuten, vielleicht auch 4x10 oder sowas, wenn man ein paar verschiedene Posen macht. Aber da kommen locker, also zumindest bei mir, ich habe natürlich jetzt auch Erfahrung, aber ich habe da dann 20 Fotos im Endeffekt. Und deshalb denkt man gar nicht, dass man so wenig fotografieren geht, weil halt so viel bei rumkommt. Und es ist halt auch so, ne, so Magnolienbilder, Kirschblüten, Kürbisse, das kommt ja, Schnee, das kommt ja auch jedes Jahr wieder. Und man sieht ja auch jetzt nicht, ob das Foto von gestern ist oder von 2022. Also gerade bei Schnee haben wir hier in Stuttgart einfach nie. Wenn es dann mal Schnee hat, dann fotografiere ich halt kurz einen richtigen Schwung und dann seht ihr das auch 2 Jahre, ohne es zu wissen.
Und woher weißt du denn, ob dein Hund jetzt an dem Tag, wo du jetzt entscheidest, ein Foto oder einen Film zu machen,
ob der dann gut drauf ist? Also ich meine, mit Tieren ist es ja jetzt nicht immer so leicht. Die haben ja auch ihre Befindlichkeiten. Aber wie machst du das, dass du das dann alles so strikt durchziehen, durchplanen kannst und es dann wirklich auch zu so einem Shooting kommt?
Also mein Hund Milo ist ein ursprünglicher Hund, also ist Eurasier-Tschechoslowakischer Wolfhund. Das heißt, er ist sehr stur. Also der sagt mir schon, ob er Lust hat oder nicht, zum einen. Und was bei uns immer eine Grundvoraussetzung ist, ist, dass es kalt ist oder halt, ich sag mal, eine angenehme Temperatur. Ab 20 Grad gehe ich persönlich nicht mehr fotografieren oder filmen. Aber einfach auch, weil das Milo nicht mag. Und das probiere ich dann auch gar nicht erst, weil wieso soll ich uns da Stress geben? Ich arbeite halt sehr, sehr positiv. Das heißt, er ist auch einer, wir machen zwar auch Hundesport, aber für ihn ist Fotografieren wirklich Arbeit. Also er macht das gerne. Das ist so, wie andere ins Agility gehen. So geht er halt gerne fotografieren. Und er zeigt mir das auch, wenn er dann anfängt, in der Wohnung lauter Kommandos abzuspielen, obwohl ich gerade am Laptop sitze, dann weiß ich, okay, der Hund hat Lust, dann gehe ich jetzt und fahre mit ihm irgendwo hin und wir fotografieren heute. Ich mache das tatsächlich von Milo abhängig, wenn ich merke, er hat richtig Bock, weil dann macht es uns einfach viel mehr Spaß und dann hat er natürlich auch Freude dran, wie wenn ich merke, okay, er ist heute schlapp oder er will halt einfach vielleicht eher nichts arbeiten und nur gemütlich spazieren gehen, dann ist das auch okay.
Boah, echt, der zeigt dir, wenn du am Laptop sitzt, dass er gerne arbeiten würde? Also das haben meine Hunde noch nicht gemacht. Die gucken mich nur immer durchdringend an und warten. Okay, auf jeden Fall klingt das ziemlich harmonisch zwischen euch. Wie machst du das aber jetzt, wenn jetzt zum Beispiel der Werbekunde sagt, wir brauchen morgen das und das und Milo aber an dem Tag, der dir noch bleibt, überhaupt keine Lust hat oder eben diese Aufgabe gar nicht erfüllen möchte. Wie gehst du dann vor, also auch mit diesem zeitlichen Limit?
Es gibt durchaus Konflikte. Ich sag mal, es gibt ja Abgaben, die dann vielleicht super spontan sind. Aber dadurch, dass Milo ja krank ist, also der hat eine unheilbare Autoimmunerkrankung, sage ich das bei jeder Kooperationsanfrage im Voraus, dass ich halt natürlich versuche, Termine immer einzuhalten und ich mache das immer sehr frühzeitig. Aber dass es halt auch mal sein kann, dass es nicht geht, weil für mich halt Milo's wohl immer an erster Stelle steht. Und wenn die Unternehmen das wissen, ist das auch es war jetzt noch nie ein Problem. Und generell mache ich sehr, sehr viele langfristige Kooperationen, wo ich natürlich weiß, okay, das kommt jeden Monat oder das kommt jedes Quartal, da kann ich natürlich auch einfach vorproduzieren und komme erst gar nicht in diese Zeitnot. Aber es ist eher dann immer ein Problem, wenn ich selber mal krank bin und dann halt nicht mit ihm rausgehen kann. Und dann, ja, bin ich das Problem und nicht unbedingt Milo.
Ich finde es auf jeden Fall beruhigend, dass dein Hund in deinem Leben als Petfluencerin an erster Stelle steht. Das scheint ja bei anderen nicht unbedingt immer zu klappen. Also ich muss jetzt gerade an dieses Geburtstagsvideo von Doug the Pug denken. Mich würde mal interessieren, was denkst du, wenn du solche Videos siehst?
Also ich muss sagen, mich hat das Video jetzt leider nicht überrascht. Ich meine, ich kannte Doug the Pug schon seit, boah, keine Ahnung, 2017, 2018 oder sowas. Und man muss ja sagen, dass das in den USA leider total normal ist, dass die Tiere da verkleidet werden, dass es Aktivitäten gibt, wo die machen müssen, obwohl sie absolut keinen Bock drauf haben. Gerade solche Geburtstagspartys oder es ist traurig, aber auch, dass ein Schwein da auch mit dazukommt oder irgendein anderes exotisches Tier, ist ja in den USA leider gang und gäbe, muss man so sagen. Genau, deshalb hat mich das jetzt nicht überrascht, aber ich finde es natürlich trotzdem immer wieder traurig, was da alles auf Wohl des Tieres gemacht wird. Ich meine, gerade der Doug the Pug ist ja A, erstmal ein Mops, dann B, ist er sehr übergewichtig, das sieht man ja auch in jedem Video. Dann hechelt er da die ganze Zeit durch, ist kurzatmig, gestresst und wird da gezwungen. Ich meine, er zeigt körpersprachlich so, so deutlich, dass er keinen Bock hat, A, auf die Sachen, wo er hingehoben wird oder dass er in den Arm genommen wird oder auch mit den Filmen, wo er entspannt im Bett liegt und dann wird er geweckt, wo ich mir nur denke, wieso muss man das seinem Tier antun? Oder auch, dass dann so viele Tiere kommen. Er verkriecht sich auf eine Sitzbank, zeigt eindeutig, er hat da keinen Bock drauf. Und dann ja, wird ihm das alles zugemutet, ob er möchte oder nicht. Ich bin der Meinung, Tiere können durchaus Sachen aushalten, die sie aushalten müssen. Gerade ein Tierarztbesuch oder sowas. Ne? Es gibt immer Situationen, wo ein Tier durch muss. Aber eine Geburtstagsparty ist das definitiv nicht.
Ja, das ist, glaube ich, auch die Gefahr, ne, dass die Tiere dann da so vermenschlicht werden. Dass der Mensch, der das betrachtet, sich dann quasi auch da so drin wieder sieht und gerührt ist. Und für mich ist das ja schon auch hart an der Grenze zur Tierquälerei. Und mich hat dieses Video auch echt geschockt, muss ich sagen. Wobei es sehr, sehr viele ähnliche dieser Videos hier gibt. Und es ist immer wieder schockierend, dass manche Besitzer überhaupt nicht verstehen, dass Tiere einfach Lebewesen mit ganz anderen Bedürfnissen als wir Menschen sind. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne nochmal meine Frage vertiefen. Nämlich, wie kann ich denn erkennen, ob es den Hunden von Petfluencern wirklich gut geht? Also wie weit darf der Spaß gehen und wann hört der Spaß tatsächlich auf?
Ich finde, man sieht am besten immer anhand von Stories, ob jemandem das Tier wohl am Herzen liegt oder nicht. Man muss ja einfach sagen, so gerade auf Instagram, bei einem Foto oder bei einem Reel muss man sich immer im Hinterkopf behalten, das ist halt gestellt, ne? Das ist vorproduzierter Content. Du weißt nicht mehr, ob das aus demselben Jahr ist, blöd gesagt. Und anhand davon kann man absolut nicht auf irgendwelche Haltungsbedingungen oder sonst etwas schließen, weil das keine Momentaufnahme ist. Da sind Stories viel, viel ehrlicher oder auch TikTok-Videos, weil da so Vlogs und sowas einfach mehr vorhanden sind. Und dann würde ich immer sagen, ne, Menschenkenntnis. Ich finde, man merkt sehr, sehr schnell, ob jemand ehrlich ist und ob er es gut meint. Weil natürlich, man kann sich mal verstellen, aber täglich in den Stories funktioniert das nicht. Und da merkt man ja dann auch, okay, wie werden die Tiere behandelt? Vielleicht auch, wenn man irgendwie selber in die Kamera redet als Petfluencer-Account, dann sieht man das ganz doll, wie das im Hintergrund aussieht. Ob das Tier halt irgendwo entspannt liegt oder ob das halt immer mit vorgezerrt wird oder ja, einfach ob es in Ruhe gelassen wird oder eher weniger.
Und in den Stories lässt sich ja eigentlich auch am wenigsten vertuschen. Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig, die Tiere dazu zu bringen, sich komplett zu verstellen. Was mich jetzt wirklich gerade interessiert ist, also wenn ich jetzt einen Account sehe, wo mir der Umgang mit dem Hund oder mit dem Tier überhaupt nicht gefällt und ich das auf keinen Fall unterstützen möchte, was kann ich denn da machen? Also wie kann ich die Verbreitung dieser Accounts quasi ein bisschen eindämmen?
Ich persönlich würde, wenn es Accounts gibt, wo ich schon merke, okay, damit vibe ich gar nicht, finde ich absolut kritisch, was die machen. Ich würde die immer blockieren, weil so sieht man auch keinerlei Content von denen, gibt denen keine Aufmerksamkeit, also keine Verweildauer, logischerweise dann auch keine Likes etc. pp. Ich möchte halt an der Stelle auch sagen, was ich nicht gut finde, ist, wenn man dann irgendwelche Hetzkampagnen macht oder Hate-Kommentare schreibt, weil das ist Mobbing und Mobbing ist auch nicht okay. Also man muss sagen, es steht halt trotzdem immer ein Mensch hinter dem Account und ich kann einen Mensch scheiße finden, wie der sein Tier behandelt. Dann blockiere ich den einfach, aber ich muss dann nicht hier anfangen, böse zu werden, weil das hilft auch nicht.
Ja, dem stimme ich total zu, denn diese Hate-Kommentare, die sind ja gerade völlig im Trend und also die finde ich persönlich auch im Grunde genommen abstoßend. Und dann kommt ja noch hinzu, dass so negative Kommentare die Reichweite eines Accounts ja auch nochmal quasi beflügeln. Also, dass man mit negativen Kommentaren ja doch eventuell dafür sorgt, dass solche Accounts noch mehr Klicks bekommen.
Ja, das bringt immer extrem viel Reichweite, wenn man dann negativ kommentiert, weil sich dann natürlich die Fans mit den anderen betteln. Das gibt dann so viel Reichweite und Aufmerksamkeit. Deshalb ist es viel besser, das einfach zu blockieren. Dann sieht man nichts und fertig.
Naja, könnte man natürlich jetzt sagen, das ist ein bisschen einfach, ne? Wenn ich jetzt einfach nur blockiere und ignoriere. Aber andererseits muss man natürlich sagen, dass es heutzutage leider oft das Beste ist. Das Problem liegt ja auch darin, dass es aktuell kaum Regelungen in den sozialen Medien gibt, die über offensichtliche Tierquälerei hinausgehen. Was wiederum bedeutet, melden bringt eben oft dann leider auch nichts. Jetzt ist aber meine Frage an dich, ist es nicht auch so, dass ich als Petfluencer, der sich nicht um das Wohl des Tieres kümmert, dass ich auf jeden Fall den Vorteil habe, dass mich viel mehr Leute sehen wollen, dass mir viel mehr Leute folgen, weil diese Tiere eben an ihre Extreme gehen? Das ist doch reizvoller für den Zuschauer.
Also ich würde sagen, wenn man so ein bisschen kontroverser und nicht ganz so arg ja nach dem Tier guckt, in Anführungsstrichen, dann hat man natürlich generell erstmal mehr Reichweite. Aber was halt viele auch nicht verstehen, mehr Reichweite ist nicht unbedingt was Gutes. Das kommt immer so drauf an, wie halt die Community ist. Ich meine, man kann 200.000 Follower haben, davon sind aber vielleicht nur 10% aus Deutschland, weil man halt vielleicht irgendwelche lustigen Tiervideos hat und halt die einfach in der Welt viral gehen. Ne? Das bringt natürlich viel weniger wie jemand, der jetzt nur 20.000 Follower hat, aber halt nur aus Deutschland. Ne? Der hat dann trotzdem 10.000 Follower Deutsche mehr. Und genauso ist das halt auch jetzt dann bei Kooperationen oder auch bei Content Creation. Klar, ein kontroverser Account hat vielleicht mehr Reichweite, aber natürlich ist da die Community eine andere und es gibt auch viele Unternehmen, die halt lieber mit jemandem zusammenarbeiten, der halt vom Ruf her gut zum Unternehmen passt. Also Reichweite ist nicht alles, sondern wie man sich positioniert, macht einen ganz, ganz entscheidenden Unterschied. Und ich bin mir auch sicher, das wird jetzt in den nächsten 1-2 Jahren noch mal viel, viel mehr sein, was in die Richtung geht, dass die Kooperationspartner einfach ärger schauen, mit welchem Petfluencer können sie sich identifizieren, mit wem wollen sie zusammenarbeiten und mit wem vielleicht eher nicht.
Das finde ich eine durchaus beruhigende Aussicht. Denn im Grunde genommen ist es ja auch klar, dass große Marken natürlich auch darauf setzen, ein gutes Image zu haben. Und da ist es natürlich nicht hilfreich, wenn man sich da an Petfluencer wendet, die diesem Image entgegenarbeiten und der Marke schaden. Jetzt hätte ich aber doch noch mal eine ganz persönliche Frage. Und zwar, wie ist denn das, Nicole, wenn du, ich meine, du bist ja jetzt abhängig von Milo. Was machst du, wenn Milo mal irgendeines Tages was passiert und du dann auch deinen Job nicht mehr machen kannst? Also besorgt dich das oder wie gehst du denn mit dieser Angst um oder mit dieser? Ich meine, das ist ja schon auch eine Perspektive, die irgendwann eintreten wird.
Also ich bin 31. Ich habe einfach in meinem Leben schon sehr, sehr viel gemacht. Also ich habe ganz normal meine 2 Uni-Abschlüsse. Also ich habe ja auch Vollzeit gearbeitet, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Ich komme aus der Steuerbranche und ja, Steuerberater werden immer gebraucht. Also es ist nicht so, dass ich Angst habe, dass ich irgendwann mal keinen Job mehr hätte. Ich kann jederzeit halt darin zurückkehren, was ich gelernt habe. Oder natürlich auch gerade im Social-Media-Bereich. Ich mache das jetzt seit 9 Jahren. Natürlich kenne ich mich da einfach aus und habe viel erlebt in dieser Zeit. Ich könnte auch jederzeit irgendwie sicherlich bei einer Firma anfangen oder als Social-Media-Manager, Berater. Es ist jetzt nicht so, dass ich von meinen Tieren abhängig bin. Man muss natürlich auch dazu sagen, Milo ist ja krank. Ich meine, der kam krank schon zu mir. Er hat eine geringere Lebenserwartung. Ich weiß das, deshalb sorge ich bei ihm auch so arg dafür, dass ich halt gucke, dass es ihm immer gut geht, weil die Krankheit kommt in Schüben. Und mir ist klar, ich meine, ein Hund lebt sowieso nicht ewig. Und ich würde jetzt keine Existenz darauf aufbauen, wenn ich auf ein Lebewesen, das ja wirklich irgendwann alt wird oder stirbt oder sonst was. Deshalb ist es so wichtig, dass man streut, dass man sich halt nicht von was abhängig macht und vielleicht, falls ja auch irgendwelche jungen Zuhörer sind, eine Schulausbildung, eine Berufsausbildung, einen Uni-Abschluss sollte man immer, immer trotzdem machen.
Also das finde ich, das hört sich schon sehr schön an. Also man merkt einfach aus deinen Erzählungen, dass die Arbeit euch beiden Spaß macht und dass du eben sehr darauf achtest, dass es deinem Hund gut geht. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage. Und zwar, du hast ja als Petfluencerin doch eine sehr große Reichweite. Wie sieht es denn da mit deiner Verantwortung aus? Du bist ja für viele Hundebesitzer wahrscheinlich auch so eine Art Vorbild, die sich das dann angucken und das mit ihren Hunden genauso machen wollen wie du, aber vielleicht nicht so können. Also kurz gesagt, welche Verantwortung hat man als Petfluencer?
Petfluencer haben meiner Meinung nach definitiv auch eine Verantwortung. Also gerade heutzutage, auch nach Corona, wo einfach so viel mehr Tiere in den Markt kamen und sich viel, viel mehr Menschen Tiere angeschafft haben, kann man ja tatsächlich in dem Fall so sagen. Das fängt damit an, dass ich finde, man sollte halt kritisches Verhalten, Situationen nicht zeigen. Also sowas wie, ich sag mal, wenn man an irgendwelchen Bahngleisen fotografiert, finde ich persönlich von den Fotos auch total schön. Aber dann muss man auf jeden Fall dazu sagen, hey, das ist ein abgestelltes Gleis, also hier gibt's keinen Zugverkehr, weil natürlich, ne, ja, jeder Mensch sollte auch mitdenken, so ein bisschen gesunden Menschenverstand kann man definitiv voraussetzen, aber ich finde, es schadet nicht, einfach immer ein bisschen genauer nochmal drauf einzugehen, gerade bei Qualzuchten. Was ich persönlich ganz, ganz schlimm finde, ist wirklich, wenn es jetzt halt Petfluencer gibt, die schon echt groß sind und viel Reichweite haben und sich dann trotzdem nochmal eine Qualzucht ins Haus holen, aber Aufklärungsarbeit betreiben. Das ist für mich eine Doppelmoral, die überhaupt nicht geht. Da würde ich, oder da blockiere ich dann auch, weil ich denke, ganz ehrlich, dann lass es doch einfach.
Ja, ja, ich vermute, du sprichst hier von den Petfluencern, die sich aktiv eine Qualzucht ins Haus holen und damit die Zucht und auch die Nachfrage von diesen Tieren unterstützen, obwohl sie es eigentlich besser wissen sollten. Aber es gibt ja auch Accounts, die mit einer Qualzucht ganz bewusst Aufklärung betreiben. Also ich denke da zum Beispiel an den Account Mops-Aktivismus von Ina. Also Ina hat sich vor vielen Jahren einen Mops gekauft. Ich übrigens auch mal vor 15 Jahren, als ich mich noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt habe. Und Ina setzt sich mittlerweile vehement gegen Qualzucht ein, nachdem sie eben verstanden hat, welche Einschränkungen diese Zucht auch für ihren Hund hat. Und das ist aber ein anderes Thema und das werden wir in einer eigenen Folge intensiv behandeln, versprochen. Liebe Nicole, ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir und Milo auch in Zukunft alles, alles Gute. Und damit sind wir heute auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr alle dabei wart. Und mir ist jetzt auch nochmal klar geworden, was ich insgeheim schon lange befürchtet habe, dass es nämlich einfach zu wenig Regeln für Petfluencer und für die Darstellung von Tieren auf Social Media gibt. Das bedeutet eben leider, dass es im Ermessen eines jeden Einzelnen von uns liegt, ob man diesen oder jenen Content für ethisch vertretbar hält oder eben nicht. Und es wäre wirklich wahnsinnig hilfreich, wenn die Plattformen hier mal mitziehen würden und klare Regeln aufstellen würden, was auf Social Media gezeigt werden darf und was nicht. Ich glaube aber, das liegt noch in weiter Ferne. Naja, lasst uns hoffen. Mir ist es jetzt aber auch nochmal wichtig zu betonen, dass man Petfluencer nicht grundsätzlich verurteilen darf. Also als Menschen, die ihre Tiere für Klicks ausnutzen. Denn wir haben ja zum Beispiel bei Nicole gesehen, dass es sehr wohl die Möglichkeit gibt, dabei gleichzeitig auf das Wohl der Tiere zu achten. Und außerdem bieten Petfluencer auch eine Community, einen Ort, um sich auszutauschen. Am Ende des Interviews hat Nicole das Thema Qualzucht angesprochen. Das finde ich sehr praktisch. Wir können da jetzt heute zwar nicht mehr groß drauf eingehen, aber das ist ja ein sehr umfassendes Thema und ich habe tatsächlich vor, in den beiden nächsten Folgen auf das Thema der Qualzucht einzugehen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Bis dahin macht es gut. Eure Andrea Sawatzki.